Ich mache mir da, glaube ich, um nichts anderes so viele Gedanken wie um Beziehungen. Ich muss mich hier richtig doll runterregulieren, um dazuzugehören, weil man Angst hat, dann abgelehnt zu werden oder schlecht, böse und so weiter gesehen zu werden. Mittlerweile weiß ich ja, dass ich mich ja auch verstelle, ne? Also, dass ich ja meine schwachen Seiten zum Beispiel nicht sage, meine Verletzlichkeiten zurückhalte.
Mir fällt es ja schwer zu zeigen, wie ich bin. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber mich respektiert, mich achtet und mich halten kann, auch dann, wenn ich mal nicht perfekt funktioniere. Und wenn das passiert, ist fühlt sich wie Freiheit für mich an, weil ich mich dann nicht mehr anpassen muss.
Moin Pam.
Hi, guten Morgen Philipp. Und guten Morgen auch Isabelle und Pascal. Ich freue mich, euch im Screen zu sehen.
Guten Morgen, danke schön für die Einladung.
Ja, moin, danke schön.
Wir sind in Episode 208 und wir sprechen über Enneagramm-Stil 8 in Beziehung, so wie wir es auch für oder in der ganzen Serie 201 bis 209 tun. Und wir haben heute wieder zwei Achter hier sitzen, so wie wir es bei anderen Stilen auch manchmal hatten, mehrere Personen. Und das hat auch wieder einen Grund. Ich benenne das erst, wenn wir dazu kommen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr beide heute dabei seid. Und ich freue mich auch tatsächlich besonders auf diese Episode, weil es doch, glaube ich, wie bei fast keinem anderen Stil Klischees über die Achter gibt, die man so in den Büchern liest oder die man so hört, die wir hoffentlich ein kleines bisschen entkräften können.
Die sich einfach nicht bewahrheiten. Also anfangen mit dem Enneagramm. Ich war so erstaunt, wie die sich so gar nicht bewahrheitet haben. Das Bild, was ich vorher bekam, das finde ich wichtig.
Ja, das führt oft auch dazu, dass Menschen, die tatsächlich Achter sind, sich auch nicht dann deswegen in der Acht sehen. Und Pascal und Isabel, ja, sind einfach zwei sehr freundliche, nette, aus meiner Sicht besonnene, ruhige, reflektierte Menschen. Und man höre, das können Achter tatsächlich sein. Ja, also wir wollen ein bisschen drüber sprechen, wie erlebt ihr Beziehung? Wie ist auch so typische Beschwerden, die ihr in die Welt habt oder gegebenenfalls auch anderen euch? Dann interessiert uns auch Kompetenzen und Entwicklungsfelder in Beziehung. Aber auch, was braucht ihr, um vertrauen zu können? Wie geht man gut mit euch um? Und der letzte Punkt, oder nicht der letzte, aber der ein wichtiger, wesentlicher Punkt für alle Stile, die wir besprechen wollen, ist der psychologische Abwehrmechanismus und der ist für Enneagramm Stil 8 die sogenannte Leugnung. Da gucken wir dann später, was das genau bedeutet. Und ich beginne mal mit der ersten Frage, die ich allen gestellt habe bisher. Wie wichtig ist Beziehung in eurem Leben? Wie viele Gedanken macht ihr euch darüber? Was für Gedanken macht ihr euch darüber? Und ich frage Isabel als erstes.
Ja, danke. Sehr wichtig. Ich mache mir da, glaube ich, um nichts anderes so viele Gedanken wie um Beziehungen. Und also jetzt natürlich vor allem meine Liebesbeziehung zu meinem Mann, aber auch Freundschaften, Kollegen. Ja, da sind sehr viele Gedanken, gehen dahin.
Was ist die Que oder was ist das Thema, über das du dir Gedanken machst, wenn du an Beziehungen denkst?
Wie die Verbindung ist, also ob wir eine gute Verbindung haben, ob wir eine tiefe Verbindung haben, wie das Bild der anderen Person von mir ist, ob die ein gutes Bild von mir haben oder nicht. Ja.
Und was ist für dich die Qualität, die für dich sagt, ja, ich habe eine gute Verbindung und ja, die sehen das Bild, das ich gerne will, dass die auch sehen und welches Bild wäre das? Das sind jetzt viele Fragen, aber ja.
Ich glaube, bei mir geht das nur über Zeit. Also ich kann nur, wenn ich sehr lange schon jemanden kenne, viel Zeit verbracht habe, wir viele Gespräche geführt haben, wir tiefe Gespräche geführt haben, nur dann bin ich überzeugt davon, dass die Person mich kennt, so wie ich bin, dass sie mich sieht, wie ich bin. Weil selbst wenn ich mit einer sehr empathischen Person das erste Mal spreche, glaube ich der einfach nicht, dass sie mich wirklich sieht, versteht.
Glaube ich der einfach nicht. Weil, warum? Warum nicht?
Weiß ich nicht, in meinem Kopf ist so die Idee, das geht einfach nicht. Also man kann mich einfach nicht vorher gut kennen.
Was sehen die nicht, dass du denkst, dass sie sehen müssten, damit sie dich gut kennen?
Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Weil ich weiß ja, dass ich mittlerweile weiß ich ja, dass ich mich ja auch verstelle, ne? Also, dass ich ja meine schwachen Seiten zum Beispiel nicht sage, meine Verletzlichkeiten zurückhalte. Und deswegen denke ich so, naja, wenn mich jetzt jemand in 5 Minuten, Stunde, einen Tag kennenlernt, dann kann der mich gar nicht komplett sehen, weil ich das ja verstecke, wie ich wirklich bin.
Und ich habe verstanden, es geht da vor allem um verletzliche Seiten, die in dir sind.
Ja.
Und sogenannte, was wir auch oft hören, diese schwache Seiten. So? Ist das, was du nicht so automatisch zeigst?
Schwach, verletzlich, klein.
Und wir hören hier so deutlich, 8-2-Linie, also Image spielt durchaus auch eine Rolle, dieses gesehen werden, die können mich gar nicht sehen, die können mich gar nicht kennen, ohne einen gewissen Zeitrahmen. Ich finde es so interessant, man hört das dieselben Themen, also Image, ich in den Augen der anderen, aber die Unterschiedlichkeit hört man auch. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie jemals einen Gedanke darüber verschwendet habe, wie lange wir uns kennen, bevor ich, also ich denke schon mal, dass es alte Freundschaften sind, aber es spielt nicht so die Rolle Forderung für mich, was Beziehung ist, ob ich gesehen werde oder nicht oder zumindest nicht gedanklich. Das ist irgendwie ein Ist-Zustand. Was sagst du dazu, Philipp?
Ja, nee. Also ich habe noch nie gefragt, war ich jetzt hier zu verletzlich? Habe ich mich zu offen gezeigt? Das hatte ich, den Gedanken habe ich nicht in meinem Leben. Also selten. Aber ich will Pascal auch gerne involvieren.
Genau.
Du hast jetzt schon viel gehört. Nimm einfach Bezug auf, was du gerne wolltest.
Also die Frage, wie wichtig Beziehung ist und wie viel das sozusagen eine Rolle spielt, ist bei mir ein bisschen anders als bei Isabel, glaube ich. Ich habe für mich erkannt so ein bisschen, dass das früher sehr viel Rolle gespielt hat. Mittlerweile nur noch dann, wenn die Beziehung für mich unklar ist. Dann beschäftigt mich das viel. Aber sobald sie klar ist, ist das kein Thema mehr. Also, dann ist alles in Ordnung.
Wann ist sie klar oder unklar? Was macht das für dich, das Kriterium?
Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber mich respektiert, wird mich achtet und mich halten kann. Auch dann, wenn ich mal nicht perfekt funktioniere, wie ich das von mir selber erwarte. Und wenn ich das erlebe, dann ist bei mir ähnlich wie bei Isabel, dass mit der Zeit ich erlebe, dass das funktioniert. Dann habe ich Klarheit darüber. Und dann geht es mir damit gut.
Und es gibt so einen Satz, den ich immer wieder von den Achtern höre. Und tatsächlich, Isabel hat ihn auch schon kurz gesagt. So wie ich bin. Einfach so wie ich bin. So. Es geht nicht darum, ne, irgendwie freundlich, nett, einfach. Das hat irgendwie nicht so einen großen Stellenwert wie einfach annehmen, so wie ich bin. Ihr nickt beide.
Ich finde das schwierig, für eine andere Person nicht so anzunehmen, wie ich bin, weil das ist ja auch ein Learning. Mir fällt das ja schwer zu zeigen, wie ich bin. Und manchmal erwarte ich so ein bisschen von meinem Gegenüber, dass sie das wissen. Ich denke, das müsste man ja sehen. Das müsste man ja eigentlich erkennen. Aber das tun sie ja einfach nicht. So.
Und das
ist manchmal unfair von mir.
Ich würde tatsächlich nur da ganz kurz drinbleiben, weil ich glaube, das ist ein Aspekt, der wirklich mit die größte Verwirrung ist, warum Achter sich nicht in Achter sehen und warum die Acht so schlecht wegkommt. Weil da alles, was wir gerade hören, Pascal und Isabel, es sind ja schon eigentlich sehr zweifelnde, könnte man fast sagen. Fragen, ne? Gerade, ne? Ist die Beziehung unklar? Ah, ja, die sehen mich nicht so, wie ich bin. Ah, eigentlich war ich vielleicht hier zu viel oder die können mich nicht halten. Also man hört ganz viele Gedanken darum. Letztendlich bin ich gut und richtig, ne? Bin ich ein guter Mensch und so. Das sind alles Sachen. Aber die Außenwelt weiß das nicht. Die Außenwelt sieht die sogenannte schöne harte Schale beziehungsweise eine eher kompetente, nicht wirklich zweifelhafte Pascal oder Isabel. Also ich habe bei euch beiden noch nie wirklich gedacht, ihr seid irgendwie jetzt gerade total am Struggeln. Aber innerlich sieht's anders aus. Und das finde ich ist sehr wichtig hervorzuheben.
da würde ich differenzieren wollen, weil bei Pascal wird, du hast immer eine starke, gut geerdete Person. Bei Isabel ist es schon so, dass dieses weibliche, weiche, sanfte ist für mich zumindest das Erste, was ich wahrgenommen habe.
Stimmt schon auch, ja.
Kannst du damit was anfangen, Isabel?
Mhm. Ja, voll. Also ich höre das auch.
Es hat gedauert, bis ich die Kraft in dir spürte.
Ja. Ich habe es auch gerade so gemerkt, also wenn ich halt Pascal so meine Antworten so höre, ne, also er hatte als Erstes dieses starke Wort Respekt so benutzt, ne? Das würde ich, das ist so nicht in meinem Wortschatz, auch wenn es vielleicht tief in meinem Herzen wohnt, so. Aber ich bin schon, ich habe eher so weibliche Formulierungen, zartere Formulierungen benutzt, ist mir auch aufgefallen, ja.
Ja, ja.
Ich war sehr gut angepasst.
Ja.
Und das ist die, wir nennen es die wohlerzogenen Achterfrauen. Also die, es ist tatsächlich relativ bekannt in uns, wenn zumindest in unserer Pam und meiner Art die Acht auch zu erklären, dass gerade Frauen oft durch diese aktive Bauchenergie, ne, wir sprechen bei Acht über aktive Lebendigkeit, die im System hochkommt, dass die eben über Erziehung oder kulturelle Prägung einfach nicht sein durfte, nicht erlaubt war. Und Anpassung, das ist, finde ich, ein wichtiges Wort für euch, Pascal und Isabel. Was ist Anpassung für euch als Enneagrammstil 8?
Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wir hatten ja eben davon gesprochen, dass man sich nicht so zeigt, wie man ist, weil man Angst hat, dann abgelehnt zu werden oder schlecht, böse und so weiter gesehen zu werden. Und bei mir ist es halt eben genau diese hohe Energie. Also ich versuche total zu verstecken, dass ich vielleicht gerne streite, dass ich viel Energie habe, ne, dass ich ja vielleicht auch irgendwie jemanden überrollen könnte mit meiner Energie. Das versuche ich alles zu verstecken. Und es ist auch eine richtig große Angst, dass mich jemand so kennenlernt, weil ich Angst habe, dann auf jeden Fall abgelehnt zu werden. Also das heißt, die Anpassung spielt für mich schon eine ganz große Rolle, halt immer zu gucken, wie wird es denn eigentlich von mir, vielleicht auch gerade als Frau erwartet zu sein. Und das, wie ich eigentlich bin, dahinter zu verstecken. Und das kriegen dann halt nur die engen Freunde mit. Und dann traue ich halt denen auch erst, dass sie mich wirklich mögen und dass sie bleiben.
Das Interessante ist, dass Anpassung in dem Fall ist, sich zurücknehmen.
Mhm. Ja.
Das ist wirklich ein Riesenunterschied zu anderen Stilen, gerade zum Herzzentrum. Beim Herzzentrum ist nicht, ich passe mich an, indem ich mich zurücknehme, indem ich nichts sage, sondern Anpassung auf den anderen Menschen. Also ich bin plötzlich der andere Mensch und passe mich dem Themen und den Inhalten und der Energie an. Pascal, wie ist es bei dir?
Ja, es ist auf jeden Fall immer eine energetische Komponente bei der Anpassung. Es kann dieses Zurückziehen sein, es kann aber auch quasi mitgehen mit einer lauten, gut gelaunten Stimmung in der Gruppe. Aber ich habe so für mich verstanden, ich kann nirgendwo undercover dabei sein. Also wenn ich auf einer Feier bin, dann weiß jeder, dass ich da bin. So. Und es ist egal, ob ich laut lachend da reinkomme oder einfach nur bin. Es fällt immer auf und ich werde immer angesprochen. Ist alles okay, wenn ich ruhig bin, oder fahr mal runter, wenn ich gut drauf bin und laut bin. Und das ist, glaube ich, so ein ganz frühes Learning, was mich dazu bringt. Immer, ich muss mich anpassen mit meiner Energie, wie es in der Gruppe gerade so läuft, dass es für alle gut ist. So.
Ich möchte auch hier betonen, weil meine erste Erfahrung, diese andere Seite, diese ruhigere Acht, war, als eine Klientin brachte ihr Mann zum Interview und hat mir vorher bestimmt ein halbes Jahr lang erzählt, dass er eine 5 ist. Und er kam in den Raum und ich habe relativ schnell erkannt, mitnichten, das ist eine Pracht 8. Und dann die Geschichte, eben genau das, dass er sich zurückhielt und wollte jetzt nicht laut werden und nicht stark sein und so weiter, das war natürlich Thema in der Ehe. Und seine Frau hat es frustriert, weil sie immer das Gefühl hatte, sie konnte ihm dann nicht greifen. Und ja, was ist denn nun? Und hat keine Antworten bekommen und so weiter. Aber da habe ich das erste Mal erlebt, ach, guck mal, wirklich Pracht 8, aber er konnte das nicht glauben, sie auch nicht. Und es hat echt gedauert, bis er das angenommen hat. Und danach habe ich immer wieder das erlebt und eben Philipp, ne? Wir haben das so oft inzwischen erlebt. Also ich finde, gut erzogene Männer und Frauen, und das ist ein bisschen ein komischer Begriff. Was es heißt ist, wenn unsere Eltern oder die Eltern nicht mit dieser viel Energie gut umgehen konnten, dann haben die Möglichkeiten gesucht, euch zu dämpfen, ne? Und ihr habt gelernt, es ist besser, wenn ich es zurückziehe, sonst bin ich irgendwie nicht in Ordnung. Und da hören wir schon, finde ich, diese wunderschöne Entwicklungsfeld in Beziehungen. Ich kann nur empfehlen, alle, die mit einer 8 zusammen sind, ob es Arbeit oder privat, intim Beziehung. Es ist wichtig, die eigene Bauchenergie zu entwickeln und diese Person zu ermöglichen, einladen und wirklich bereit sein, diese Big Energy zu halten, um wirklich diese Person gut kennenzulernen, wirklich eine gute Beziehung mit dieser Person zu haben. Also das funktioniert sowohl in die Arbeitswelt als auch eben im Alltag in der Familie. Dieser Entwicklungsfeld, das tut sowieso der andere Person gut, wenn die mit ihrer Bauchenergie arbeiten und sich lernen, damit auch sich anzufreunden und zu halten.
Das, ich hänge noch an dieser Anpassung, wo ich dazu sagen wollte, dass es einfach anstrengend ist auch. Und es ist ja, also man, ich finde, man merkt als 8 im Nachhinein, dass es anstrengend ist, sich anpassen zu müssen. Und du hast ja gerade gesagt, dass das ein Entwicklungsfeld ist, auch für Leute, die mit 8ern zu tun haben, diese Bauchenergie für sich zu entwickeln. Und wenn das passiert, ist fühlt sich wie Freiheit für mich an, weil ich mich dann nicht mehr anpassen muss, weil ich dann begreife oder verstehe und fühlen kann, die andere Person kann mich halten, in egal welcher Darreichungsform ich energetisch heute da auftauche.
Ja, ja. Und das ist diese Entwicklungsfeld. Wir können alle von die Enneagrammstil und ihre Entwicklungsfelder können wir alle auch lernen. Die gelten irgendwie überall, ne? Und diese Themen, ich persönlich bin tief davon überzeugt, dass Beziehungen profitieren davon, dass du gut klären kannst. Wenn es mal irgendwelche Reaktionen gibt, dass man sie gut klären kann. Das vertieft eine Beziehung. Und ich finde, eine Beziehung profitiert davon, auch wenn es mal Wut gibt, lauter wird. Wenn man das durchsteht und wirklich gut klärt, das ist vertiefend für eine Beziehung. Und eben, wie du sagst, auch befreiend. Kannst du damit was anfangen, Isabel?
Ja. Absolut. Also als Pascal das gerade gesagt hat, ne, ich habe das so gehört, wie du würdest dir wünschen, dass die Menschen um dich herum mehr in ihrer Bauchenergie sind, um dann wie halt nicht mehr so exponiert zu sein. Das fühle ich voll. Also ich finde es irgendwie so ganz schade und ich fühle mich ganz unwohl, wenn ich mit Menschen bin, die wenig Bauchenergie haben, weil ich so das Gefühl habe, boah, ich muss mich hier richtig doll runterregulieren, um dazuzugehören. Und wenn dann aber Menschen sind, die so irgendwie, ich sag mal, mutig sind, ihre Energie zu leben, dann bin ich so, oh mein Gott, wie cool, wir können hier alle so zusammen viel Energie haben. Das ist richtig erleichternd, ja.
Wir können spielen, ne?
Ja.
Freies Kind darf leben. Und ja, also das ist sehr schön, dass wir an diesem Entwicklungsfeld dran sind, weil ich finde es so gerecht. Das ist doch ein Wort, die ihr mögt, oder? Und ich finde es so gerecht, weil es kostet Angst. Es kostet euch, stimmt's? Angst, mal nicht euch zurückzuziehen, sondern mal zu bleiben und ein bisschen was von dem, was da ist, zu zeigen. Mhm. Das ist nicht so einfach. Und uns kostet das Angst, in unsere Bauchenergie zu kommen, wenn es nicht zu unserer Grundlebensstrategie gehört. Ich weiß, wovon ich spreche. Man muss schon eine ganze Menge Angst durchgehen, um diese Freiheit für uns zu erlangen als Herzmenschen. Und im Coaching mit allen Herzmenschen, hallo, das werdet ihr vielleicht wieder erkennen. Aber das, ist das nicht gerecht? So ein bisschen gerecht? Finde ich. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen das einfach nicht. Also die Gerechtigkeit für die Entwicklungsfelder, die macht sich bezahlt in Beziehung, wenn beide die Themen annehmen. Ne?
Und ich würde tatsächlich gerne da, oder hast du noch ein Thema, Pam? Weil ich würde sonst.
Nein, ich habe zwei Worte. Was ist Beziehung? Ich finde, wir haben Verbindung, gesehen werden und Respekt. Das sind die Worte, die wir bis jetzt gehört haben. Was macht für mich gut in Beziehung sein, eine gute Beziehung aus? Das wollte ich nur wiederholen.
Ja, danke. Ich glaube, es gibt so viele, wenn ich darf, auch wenn wir eigentlich am Anfang des Podcasts eher die leichten, normalen Themen des Alltags, aber wir sind schon so ein bisschen in dieser Tiefe. Ich würde tatsächlich noch da drin bleiben, wenn es für euch okay ist. Nämlich dieses Thema Abwehrmechanismus, Leugnung. Also es schwingt so ein bisschen für mich auch mit, ne? Also was bedeutet Leugnung in eurem Leben? Weil ihr habt auch, ja, ich will gar nicht zu viel reden. Was ist Leugnung für dich, Pascal, und für dich, Isabel? Ich fange diesmal mit Pascal an.
Na, Leugnung, glaube ich, ist für mich, dass ich etwas spüre, auch im Bauchzentrum, das aber gar nicht über Herz bis in den Kopf reinkommt. Also ich spüre etwas, aber ich handle nicht danach. So, sondern ich handle anders. Da kenne ich Leugnung her. Und das, ich habe manchmal Schwierigkeiten mit diesem Wort Leugnung. Manchmal passt es, aber manchmal, also es klingt so nach etwas, was ich so aktiv mache, Leugnung. Es ist aber auch manchmal so eine Art ein Missachten von irgendwas oder ein Ignorieren, ein nicht richtig wahrnehmen wollen. Also das passiert irgendwie einfach. Ist nicht so viel aktiver Prozess dabei.
Ich finde das Wort ignorieren passt sehr gut.
Ja, ich ignoriere, dass es mir nicht gut geht. Ich ignoriere, dass, weiß ich nicht, ich gerade irgendwo Schmerzen habe oder so. Und ich handle einfach so, als wäre das nicht. So.
Und das Interessante ist, du beziehst die Leugnung, ist das so, frage ich dich, du beziehst die Leugnung vor allem auf Dinge, die dich schwächer, also deine eigene Schwäche, Verletzlichkeit, dir geht's nicht gut, du könntest schlecht sein, du könntest schuld sein. Also alle diese Sachen, die dein System sagen, das ist nicht so toll, die leugnest du und stattdessen wirst du oder ignorierst, ne, du nimmst es einfach gar nicht wahr. Es ist, stattdessen ist es eher ein souveränes Auftreten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist, im Gro ist das schon so richtig. Ich kann aber auch gut ignorieren oder leugnen, dass ich auch etwas gut kann, etwas gut mache. Also das kenne ich auch. Das geht auch in diese Richtung. Nicht nur das. Ich kann auch leugnen, dass die anderen schuld sind, weil ich die Verantwortung auf mich genommen habe. Also das kenne ich auch.
Und auch umgekehrt?
Wie meinst du das? Also dass
die anderen schuld sind und leugnest, dass sie was mit dir zu tun haben, wäre die Umkehrung.
Ja, kenne ich auch. Ja. Na? Ja, klar.
Isabel nickt. Wollen wir Isabel zu Wort kommen lassen?
Ja.
Ja, also 100%. Das war für mich auf jeden Fall eines der schlimmsten Erwachensmomente, zu merken, dass die anderen gar nicht so oft schuld sind, wie ich dachte. Ja.
Sondern?
Ja. Dass dann halt wohl ich ein bisschen auch daran schuld sein könnte.
Ja, aber vor allen Dingen die Frage ist doch, also was das Learning für mich war, eher, dass diese Frage gar nicht so relevant ist.
Ja.
Mhm. Also ist doch das nicht so wichtig, wer gerade irgendwie was falsch gemacht hat. Also die Frage, wie können wir jetzt gemeinsam damit umgehen? Ich mit mir, du mit dir und wir mit uns. Das ist ja die Erkenntnis, das ist nicht dieses, oh, ich hab's verbockt, du hast es verbockt und dann geht man aufeinander los oder auf sich selbst los oder wie auch immer, sondern okay, jetzt ist es irgendwie blöd, was machen wir damit?
Es geht um die Klärung, ne? Es geht um die Klärung, diese ehrliche Austausch über den Ist-Zustand, um zur Klärung zu kommen.
Richtig.
Ja, das ist tatsächlich, also diese Schuld, wer ist schuld, ne? Diese Frage, so unterbewusst sie auch manchmal sein mag, ist echt. Es ist auch dieses, ne, was oft dahinter steht. Und deswegen ist so ein Gefühl innerlich, deswegen muss ich auch irgendwie kämpfen. Ne? Und es ist kein Kampf, es ist keine Schuldfrage. Es ist einfach nur gerade was passiert. Und jetzt gehen wir damit um. Und wir müssen keinen Finger irgendwie innerlich, nicht mal innerlich irgendwo hin zeigen.
Ja, das Spannende ist, dass ich bei dem anderen schon eher so mehr so dieses Neugierige habe von wegen, hey, was hast du dazu beigetragen, dass es jetzt hier nicht klappt und wie kannst du das vielleicht verändern, verbessern? So, also da habe ich so eine konstruktive Perspektive. Aber sobald es dann drauf kommt, dass ich halt vielleicht auch was falsch gemacht habe, dann ist sofort so dieser tiefe Abgrund von, nein, ich habe was falsch gemacht, scheiße. Dann habe ich dann plötzlich gar keine konstruktive Perspektive mehr da drauf oder das muss ich dann mir erst wieder herholen. Sondern dann habe ich erstmal so dieses, oh Gott, nein, also ich habe was falsch gemacht, das ist richtig, richtig schlimm dann direkt.
Es fühlt sich existenziell an.
Ja, absolut. Aber deswegen habe ich das auch so lange geleugnet.
Ich muss zu den Sentient was sagen. Also wir hören hier, dass die Information, dafür brauchen wir einfach ein offenes, neugieriges Kopfzentrum. Wenn wir uns mit der Information umgehen, dann kann es richtig gut zwischen euch werden, ne, mit den anderen. Aber ein bisschen Herz dazu vielleicht wird auch noch gebraucht, oder? Aber wenn es Bauch sozusagen die Grundlebensstrategie nur agieren kann, dann wird es schwierig, ne? Dann wird jedes Wort bewertet und irgendwo eingereiht, ne? Dieses Schwarz-Weiß-Denken spielt dann sozusagen sein Spiel aus bis zum bitteren Ende. Eine muss der Böse sein, bloß nicht ich, und eine muss Schuld haben, bloß nicht ich. Man merkt ja, wenn Bauch alleine ist sehr schwierig für die Klärung. Aber wenn wir Herz und Kopf dazu und wirklich wertschätzen, was die mitbringen für die Klärung, dann sind wir in einem sehr schönen Entwicklungsbereich, oder? Und ich sehe das ja. So schön. Das Grinsen, Pascal, gefällt mir sehr gut an dieser Stelle.
Ja, es ist aber auch das größte Entwicklungsfeld, finde ich, auch, also gerade im Thema Beziehung, diese Herzoffenheit. Also in der Situation, wo mich gerade was gekränkt hat, wo es mir nicht gut geht, das auszusprechen, das ist immer noch unfassbar schwierig. So, ich arbeite viel dran, ist auch schon viel besser, aber das ist so schwierig für mich.
Und ich glaube, dieser Punkt, also die anderen müssten doch eigentlich gerade sehen, dass es mir nicht gut geht, ne? Also es ist doch eigentlich mir ins Gesicht geschrieben. Eigentlich ist es doch klar, dass ich gerade schwach, energielos, mich hilflos fühle. Und wie ist euer Leben jetzt mit dem Enneagramm? Ist es so klar oder wie glaubt ihr, ist die Außenwelt, wie viel kriegen die davon mit? Isabel, du lachst so schön.
Nicht so viel wie gedacht. Nicht so viel wie gedacht. Also ich meine, ich erlebe das ja dann, wenn ich andere Achter sehe, ne? Also auch bevor ich wusste, dass ich eine Acht bin, habe ich ja schon andere Achter erkannt und dann überhaupt nicht dieses Verletzliche gesehen, ne? Und ja, habe mal gedacht, bei mir ist es anders.
Ja, und bei mir ist es eher so, also wenn ich eigentlich Nähe brauche und vielleicht mal eine Umarmung oder so, dann erlebe ich das andere, das entweder gar nicht merken oder eher so, na, den lasse ich mal lieber mal in Ruhe. Der ist so, der blockt alles ab. da gehe ich gar nicht erst ran. Und das war auch schwierig, das zu verstehen, dass das auf andere oftmals so wirkt. Dann.
Da ja. Kommen wir in diesen Bereich von die self-fulfilling prophecy. Was ist das auf Deutsch?
Selbsterfüllende Prophezeiung. Ja.
Nochmal, Pascal.
Selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja. Mein Grundlebensstrategie, und das gilt für alle Enneagram-Stile, das beobachte ich, in Beziehung, mein Grundlebensstrategie will mich auf eine bestimmte Art vertreten, beschützen, aber produziert dieses selbsterfüllende Prophezeiung. Genau das, was ich nicht möchte, produziere ich damit. Und das gilt für alle Enneagrammstile in Beziehung. Also dieses Thema in Beziehung, ich sage so oft, wir brauchen noch viel mehr. Genau dieses Thema, das ist sozusagen ein Puls der Entwicklungsarbeit in Beziehung und die Sprache, die Kommunikationsübung, weil das haben wir nicht von unserer Grundlebensstrategie. Das müssen wir eigentlich von den anderen lernen, die diese Entwicklungswelt schon sozusagen von Natur aus gut können. Das ist ein Thema, die ich so oft sehe in Beziehung.
Und du hattest ja gerade noch gefragt, Pam, was es so schwer macht, so gefühlig zu sein und das auszudrücken, was einem gerade so, was man empfindet. Und für mich ist der erste Schritt überhaupt schon, das zu merken, dass es gerade so ist. Das ist schon schwierig. Mhm. Also ich hätte gar keine Worte ganz oft dafür in den Momenten, wo ich verletzt bin, wo es mir nicht gut geht, dass das gerade so ist. Und wenn ich es dann merke, sogar in dem Moment, ist das ja wirklich, also ich empfinde das als Schwäche. Es ist schwach, gekränkt zu sein, es ist schwach, sich nicht gut zu fühlen. Und wenn ich das dann sage, dann werde ich zum Spielball der Welt. Ja.
Was für ein Dilemma.
Ich würde denen was ergänzen. Ich kann ja auch mitfühlen, dass ich auch erstmal brauche, um rauszufinden, was in mir eigentlich los ist. Und wenn ich das finde, dann merke ich halt selber, dass das so kindlich ist und so quengelig, würde ich jetzt mein Wort benutzen, ne? Dass ich dann halt wieder Angst habe, das zu sagen. Also ich habe Angst zuzugeben, dass ich gerade so was ganz kindlich quengeliges Problemchen habe. Und dann, was du gerade gesagt hast, hat mich sehr bewegt, ne? Dann so Angst, dann wirklich dem bösen Willen der anderen ausgeliefert zu sein, ne? Dann der Spielball zu sein. Dann, wenn ich mich dann einmal so verletzlich zeige und zugebe, dass ich gerade mich so kindlich fühle, dann können die ja richtig auf mich drauf treten, ne? Wenn dann so mein Herz sozusagen offen ist, dann, ja.
Und mein Herz geht auf an der Stelle, weil ich habe so oft erlebt. Wir alle haben diese kleinkindliche Teil, wenn wir getriggert sind. Aber Achte haben mir beschrieben, dass dieser Schmerz, dieses, du benennst es kleinkindlich, Isabel, aber der Schmerz, was man spürt, wenn man das Herz anfängt aufzumachen, das fühlt sich an wie bei lebendigem Leib und voll wach jemand mit einem Skalpell zu dem Herzen nimmt. Das hat mir eine Acht beschrieben. Und beide nicken. Haben die das gut beschrieben?
Ja. Ist so.
Und wer würde das erstens fühlen wollen? Man will nichts tun, um das überhaupt zu fühlen. Und dann mit diesen Worten so zu beschreiben, das ist mutig, das ist Übungssache, das macht Angst. Und wenn wir begreifen mit unseren Mitmenschen, wir sitzen da jemand gegenüber, der womöglich so eine Erfahrung gerade macht, dann kann man vielleicht begreifen, um das zu beschützen, weil die da nicht hingehen wollen, werden die gerade lauter oder rechthaberischer oder schwarz-weißer, dann kommt die Leugnung volle Pulle. Und das ist eigentlich ein Zeichen, oh, da ist was los.
Ja.
Da bleibe ich und kümmere mich ein bisschen drum.
Das mit diesem kleinkindlich stimmt total. Und ich habe für mich so das Wort, das ist sowas Zartes und irgendwie auch Zerbrechliches, dass je zerbrechlicher sich das anfühlt, desto größer muss Sicherheit werden und die Mauer drum aufbauen.
Ja.
Und desto schwieriger wird es dann immer wieder, diese Tür aufzumachen.
Ja.
Und ich danke euch so sehr. Deswegen freut es mich, dass ihr euch auch Ja gesagt habt zu dieser Aufnahme. Und ich würde gerne auch tatsächlich einen kleinen Appell an die Zuschauer haben, weil das ist ein Feld, das so im Podcast zu laut auszusprechen, wir hören gerade, ne, was kann das für Unsicherheit auslösen, ne, was macht die Außenwelt jetzt mit mir, was denken die über mich und, ne, sehen die mich jetzt als so und so, und also es ist tatsächlich diese Vorsicht und diese Offenheit, will ich einmal wertschätzen und einfach alle, die zuhören, nochmal bitten. Es ist ein sensibler Punkt und wir wollen ihn aber auch dankenderweise sehr klar benennen, weil es ist schon verrückt. In jeder Acht ist das drin. Und in den Büchern sehen wir aber nur die Mauer. Und die Achter als tatsächlich hochsensible, sehr mit riesigem Herz, großem Herz, verletzliche Menschen auch darzustellen, finde ich einfach, das freut mich sehr, dass ihr das zulasst, uns einblicken lässt.
Und jetzt brauchen wir für unsere Zuhörer, gib dir ein kleines To-Do. Was können die machen, wenn die ahnen, eine Acht wird mir gegenüber laut oder vielleicht unverhältnismäßig, wir verstehen, was ist gerade hier los, da wird eine Reaktion kommt in unsere Richtung und wir ahnen, das ist, weil irgendwas die verletzt hat oder getriggert hat. Was können wir tun? Es ist keine gute Idee zu sagen, oh, bist du verletzt? Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Ne? Was können wir tun, um zu zeigen, wir bleiben, wir halten es und wir interessieren uns dafür? Was können wir tun? Sagen oder tun?
Für mich, bei mir ist es also natürlich Präsenz. Also wirklich präsent sein, da sein.
Bleiben,
genau. Also sich nicht einschüchtern lassen von der Lautstärke oder der Stärke der Mauer. Das hilft schon mal, dass ich anfangen kann, mich sicher zu fühlen. Dann ist für mich zumindest so, dass ich spüren muss, dass mein Gegenüber nichts will von mir. Also wenn ich schon spüre, sitzt jemand neben mir, der will mir gleich eine Frage stellen, sowas wie geht's dir eigentlich gerade oder so, dann da kann ich nicht gut mit umgehen. Das fühlt sich an, als müsste mich um die Person dann kümmern oder irgendwie was, irgendeine Erwartung erfüllen. Das will ich ja gerade gar nicht. Ja, das sind so die beiden ersten Punkte. Und das dritte ist, es braucht schon eine gewisse Weichheit von meinem Gegenüber. Also nicht Schwäche, aber Weichheit. Also Härte mit Härte zu begegnen, ist selten eine gute Idee. Es ist schon gut.
Das ist
gut,
aber leider, was oft die erste Reaktion ist, ne?
Ja,
was
klar.
Auslöse den an. Das ist wichtig. Ja, nicht richtig. Kämpfen, nicht zurückkämpfen.
Ja.
Bleib präsent, bleib da.
Ja.
Offen, interessiert. Und im Grunde, Wut ist auch Gefühl und sich empathisch berühren lassen davon.
Mhm.
Also ich finde, das ist eine Übungswelt für uns allen, aber wenn jemand wütend ist, haben die wirklich ein Thema. Genauso, als wenn jemand weint. Ne? Also, dass wir das ernst nehmen, also emotional ziemlich tangiert sein, getriggert sein gerade und bleiben. Und du sagst weich, das heißt für mich einen offenen Kopf und ein offenes Herz.
Ja.
Gut geerdet mit einem offenen Herz und offenen Kopf. Ne?
Isabel, was brauchst du?
Ja, ich wollte noch ergänzen, dass ich habe so an diese Situation gedacht, ne, wo ich mir irgendwie gewünscht, von was vom anderen gewünscht hätte. Und das Wichtigste war da in dem Moment, ich brauche, dass der andere ernst nimmt, dass ich verletzlich bin. Und das bedeutet für mich, dass der andere einen Schutzraum bietet. Und das bedeutet für mich ganz konkret, dass mich jemand rausnimmt aus einer Gruppe zum Beispiel. Also wenn mich jemand vor anderen ansprechen würde, was los, dann könnte der so toll und lieb fragen, wie er will. Ich würde das nie sagen, weil ich mich nicht respektiert, da ist es jetzt, ne? Weil ich das nicht, weil ich das Gefühl habe, der respektiert gar nicht, dass es einen viel geschützteren Raum braucht, damit ich erzähle, wie es mir wirklich geht. Also es müsste mich schon jemand zur Seite nehmen, sagen so, hey, ich habe das Gefühl, es ist irgendwas, können wir mal zusammen auf Toilette gehen oder so, ne? Also es braucht wirklich einen geschützten Raum, damit ich überhaupt merke, der andere nimmt es überhaupt ernst, was hier ist, damit ich dann überhaupt bereit bin zu erzählen.
Und das ist, also ich kenne es in unserer Arbeit sehr oft, ist meine Stimme, ich höre mich sagen, wollen wir einen Spaziergang machen?
Ja.
Ich habe schon sehr viele Spaziergänge um den See in Eutin gemacht. Nicht um den See, aber am See in Eutin. Hm. Aber es gibt noch etwas, was ich gelernt habe, wichtig ist. Wir dürfen auf keinen Fall, also Empathie ist gut, Mitgefühl, dir erlauben, Mitgefühl zu haben, ist okay, aber auf keinen Fall ein, oh, das tut mir aber leid, das ist dir so, das geht gar nicht, oder? Das ist die Beleidigung schlechthin, oder? Sag mal was dazu, Isabel.
Ja, also ich kann da mitgehen, was Pascal gesagt hat, der soll nichts von mir wollen, ne? So ein Trösten hat oft so ein, oh, ist doch wieder gut. Und ich so, nein, ja. Das ist nicht gut.
Ja.
Ja, ist auch aber eine Respektfrage, ne? Also
ja.
Ich fühle mich dann so, also das ist ja wie so eine Eltern-Kind-Haltung, wenn man so eine tröstende, und das bin ich ja nicht. Also wir
es ist aber echt wichtig, dass ihr uns, also die anderen, das auch irgendwie in Worte fasst und sagt. Weil es ist natürlich eine Reaktion, die viele haben würden. Wenn die verstehen, dass ihr verletzt seid, viele würden, oh, ne? Und ich weiß, das ist so ein rotes, also ich habe meine Erfahrung, das ist so ein rotes Tuch. Das ist ein rotes Tuch. Und ich finde, es befreit uns dadurch. Wir müssen nicht viel tun. Einfach da sein. Und interessiert sein.
Mhm.
Vielleicht meine zwei Worte sind, was ist? Das genügt eigentlich. Wollen wir einen Spaziergang machen? Was ist?
Ja. Und viel mehr bitte auch,
nicht sein, oder? Ja.
Ganz wichtig, glaube ich, ist dieses, ich habe es ein bisschen konkreter, nicht nur dieses, dass man nichts wollen soll, sondern ich will nicht, dass du irgendwas für mich löst.
Ja.
Also ich kümmere mich schon selber um mein, aber ich habe gerade ein Gefühl, ich kann damit nicht umgehen. Jetzt bist du da, jetzt kannst du das halten und ich kann mich in dieser Haltung beruhigen und dann kümmere ich mich selber darum. Ich will nicht, dass du irgendwas für mich löst. Weder dieses Gefühl noch das Problem, was ich dahinter habe. Wenn ich eine Frage habe, dann frage ich. Aber keine Vorschläge machen, bitte.
Das musste ich lernen. Wir Herzen müssen das lernen. Ne? Auf der einen Seite so da sein, präsent sein, aber wir sollen bitte nicht so herzlich sein. Nicht unsere Grundlebensstrategie anwenden, das kommt nicht gut an. Da sieht man, wie viel man miteinander reden muss, oder? Das sind aber Entwicklungsfelder, sich richtig zu verhalten, ist genauso ein großes Entwicklungsfeld, wie für euch irgendwie zu zeigen. Wir wissen es nicht am Anfang, wie sollen wir damit umgehen. Wir sind ja nicht böswillig, wenn wir euch Ratschläge geben oder wenn wir sagen, oh Mensch, das muss aber schlimm sein. Oder wir sind ja nicht böswillig, sondern das ist halt unsere erste natürliche Reaktion. Ne? Es ist doch für euch, der ganze Strategie ist, ihr müsst die Guten sein und die Starken. Ihr dürft nicht die Schwachen und die Bösen, die Schlechten, ne, die Nicht-Richtigen sein. Und das heißt, in solche Situation, in eine sensible Situation mit einer Reaktion, mit einer Acht, auch das sollten wir bewusst sein. Wir dürfen nichts tun, um dieses, also weder durch das Zurückkämpfen noch durch das Zurückschuld geben. Wir dürfen nichts tun, um die Achte mit auch nur ein C in dieses Gefühl von ihr seid die Bösen, die Schlechten, richtig?
Ja, ich hänge mich gerade halt dran auf, dass du sagst, wir dürfen das nicht tun. Da habe ich natürlich sofort das Gefühl, ja doch, natürlich dürft ihr das tun, ne? Aber es ist halt, also ich will natürlich euch nicht begrenzen, ihr müsst euch ja dann nicht doll anstrengen, um mit mir umzugehen. Ne? Ich finde, es darf schon irgendwie passieren, aber dann halt einfach dann zu merken, wenn es passiert, ne, und damit dann wieder umzugehen. Ja, ich will nicht so mit Samthandschuhen angefasst werden. Ich glaube, das ist das, was bei mir gerade aufgeht, wenn du das sagst. Ne?
Ja, ich glaube, Pam meint vor allem eure Menschlichkeit, euch, du, Isabel, als Mensch, so wie du bist. Bist schlecht, bist falsch, bist ja, schuld. Das meint sie vor allem. Nicht Verhaltensweisen unbedingt. So. Aber es kann oft, ja. Ich glaube, es gibt eine sehr enge Schnittstelle zwischen, ich bin, was ich tue als Acht und was ich tue, bin ich. Also, dass es nicht so stark differenziert ist zwischen, jetzt gerade sage ich eigentlich nur, Isabel, ich fand dein Verhalten nicht so toll, aber bei dir kommt vielleicht an wie, oh, der findet mich als Mensch nicht toll.
Allein wenn du das jetzt nur so hypothetisch sagst, tut mir das schon weh.
Ja. Und ich finde es wirklich sehr freundlich, wenn du sagst, natürlich dürft ihr das tun. Ihr müsst uns nicht mit Samthandschuhen anfassen. Aber das, was ich anspreche, ist ein unglaublich Lernfeld für uns, gerade im Herzzentrum. Ich würde schon auch sagen, im Kopfzentrum teilweise. Wenn wir das tun würden, ein bisschen mütterlich drauf reagieren oder schuldzuweisend reagieren. Wie reagiert er? Was erwarten wir?
Rückzug. Ja, also ich würde mich zurückziehen.
Wir treiben euch in den Rückzug.
Ja, also ich würde mich innerlich zurückziehen. Also ich würde nach außen hin bleiben und sagen, ja, danke, dass du mich tröstest. Und innerlich würde ich mich aber total zurückziehen.
Also es ist sehr gut beschrieben, Isabel. Es ist wirklich genauso diese nach außen höflich bleiben meistens und innerlich halt denken, ja, red mal weiter. Ich bin raus. Ja.
Wir kommen tatsächlich mal auf eure souveräne Seite im Sinne von, ne, was die Außenwelt auch meistens wahrnimmt. Eine kompetente Person, die ungefähr vermeintlich erstmal Entscheidungen treffen kann und handlungsfähig ist und weiß, was sie tut. Auch vielleicht eine gegebenenfalls klare Meinung hat dazu, was man tun sollte, jetzt gerade gut und richtig ist. Wenn, ihr dürft natürlich auch die verletzliche Seite mitbringen, aber was ist gut in Beziehung? Was ist eure Kompetenz in dieser Welt, dieses Souveräne auch zu haben? Was ist die Kompetenz darin?
Wenn jemand meiner Freundin ein Problem hat, dann finde ich eine Lösung. Also mit der Person zusammen. Aber ich habe so wie das Gefühl, es gibt kein Problem, was ich nicht lösen kann.
Pascal?
Ja, ich überlege gerade, was ich so bekomme als Feedback oder auch schon selber gegeben, aber an andere Achter. Ich glaube, es ist ganz viel dieser, dass zumindest der Eindruck da ist, dass uns nichts oder sehr wenig umwerfen kann. Und dass dadurch in der Situation es für andere Sicherheit gibt, wenn wir dabei sind. So, dass man auch einen Raum gut halten kann, wenn es da gerade kracht. Dass man für Klarheit sorgen kann, auf jeden Fall. Dass, also auch in, ob das jetzt in Beziehungen ist, mit Partnern oder irgendwie im geschäftlichen Sinne, die Fragen, die von uns kommen, sind immer irgendwie klärender Natur. Die Anmerkungen, die kommen, sind klärender Natur und ganz oft heißt am Ende, ja gut, dass wir das nochmal besprochen haben. Jetzt wissen ja alle, was, woran sie sind. Ich denke immer, dass so hätte, also ich hätte gar nicht auseinandergehen können, wenn ich das nicht geklärt hätte. Das sind auf jeden Fall Stärken und ich glaube auch, dass wir für anderen sehr großes Herz haben. Also sehr schnell bereit sind zu helfen. Man kann sich irgendwie immer darauf verlassen, dass man irgendwie Hilfe bekommt, in welcher Form auch immer. Und dass wir diese eigene, also auch wenn wir die eigene Sensibilität manchmal ein bisschen leugnen, aber ich erlebe, dass wir das, dass wir das den anderen durchaus zugestehen. Und anderen sehr, sehr wohl erlauben, das auszuleben und da gut mit umgehen können meistens, wenn es ehrlich ist vom Gegenüber. Und das fühlt sich, glaube ich, für die anderen meistens sehr wertschätzend an.
Ich würde da gerne das Wort Beschützerinstinkt mit draufnehmen. Das werfe ich jetzt mal zu, weil du hast es so ein bisschen angedeutet. Wie kennt ihr diesen Beschützerinstinkt? Das ist ja dieses für andere Dasein, ne? Ich sehe vielleicht auch gegebenenfalls eine Ungerechtigkeit in dieser Welt und ich bin irgendwie da. Wie erkennt ihr sowas in eurem Leben, auch in Beziehung?
Also ich bin immer diejenige, die in einem Arbeitskontext oder so die Probleme anspricht. Also wenn dann kommen dann hinterher Leute zu mir und sagen, oh, gut, dass du das angesprochen hast, das habe ich mir auch gedacht, aber ich wollte es nicht sagen. Und ich sage das halt. Ja. Und auch so, ne, gerade bei Lebewesen, die schwach sein dürfen, ne? Also bei anderen Erwachsenen bin ich ja manchmal so ein bisschen streng, wo ich so denke, ah, du solltest eigentlich schon klarkommen, aber Kinder, Tiere, so, ne, die schwach sein dürfen, die kriegen uneingeschränkte die Beschützung. Also die Beschützung werden beschützt, falls notwendig.
Mhm. Wie ist bei dir, Pascal?
Auch so. Den meisten Erwachsenen würde ich sagen, erlaube ich das auch, schwach zu sein? Es gibt Leute, wo ich auch sage, nee, nee. Oder Situationen, wo ich sage, das funktioniert jetzt überhaupt nicht. Aber in der Regel erlaube ich das
wenn's
anderen
so,
eigentlich
wenn's so
immer.
Wenn es so weinerlich wird, ne? Wenn es so ein bisschen
ja,
weinerlich
genau,
wird.
Genau. Und wenn es halt offensichtlich ist, wo ich denke so, nee, also so schwach bist du jetzt gerade nicht und so schlimm ist die ganze Situation nicht. Komm mal klar. Das kenne ich schon, auch diesen Impuls. Ob der andere das dann auch so empfindet, dass ich das denke, glaube ich nicht. Aber
was
ja,
würdest du sagen an solch einer Stelle? Was würde der andere hören? Was sagst du, was tust du in der Stelle, wo du denkst, jemand macht sich schwächer, als er ist oder beschreibt sich schwächer, als er ist?
Na, früher bin ich dann in die Verantwortung gegangen, habe dann angefangen, für andere Leute irgendwas zu lösen, wo sie mich gar nicht drum gebeten haben. Aber ich denke, da ist eine Lücke, das kann der nicht oder die nicht, dann mache ich das halt. Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen toxisch manchmal. Aber ja, mittlerweile versuche ich, eigentlich das, was ich mir selber auch wünschen würde, die Person zu bestärken. Also zu sagen, guck mal, was hast du denn gemacht, um jetzt an diesen Punkt zu kommen? Das kannst du doch schon. Du bist doch eigentlich so und so stark, schlau, was auch immer. Was brauchst du, um das jetzt noch, wie könnte ich dich unterstützen, ohne dass ich die Verantwortung übernehme? Aber das ist mittlerweile das, was ich dann tue. So, hat aber auch eine Form von Klarheit am Ende. So.
Ja, und es ist eine Form von Fördern. Also wir haben wirklich diese, das ist ein zweischneidiges Schwert hier. Auf der einen Seite, diese Felsen der Brandung kann auch Abhängigkeiten fördern. Und auf der anderen Seite, diese Klarheit, diese Bauchenergie und kann unheimlich unterstützend sein, dass andere in ihre Kraft kommen, dass die den nächsten Schritt nach vorne tun. Ne, das, beides ist möglich. Da sind wir bei Kompetenz und Entwicklungsfelder, je nachdem, was gerade am Werken ist. Ne?
Ja.
Ja, andere Menschen in ihre Kraft bringen, ne, auch in ihre Wut zu führen. Also ich kann voll gut aushalten, wenn jemand wütend ist in meiner Gegenwart. Also nicht unbedingt auf mich, aber auf andere Dinge schon. Also das so rauszukitzeln und ja, wie Pascal auch gerade sagte, ne, guck mal, das kannst du doch, ne? Das, ja, schon da. Mhm.
Sehr schön. Ich kann es nur bestätigen. Also nachdem ich irgendwann verstanden habe, was eigentlich ein Beziehungsangebot einer 8 bedeutet, nämlich, dass auch mal so ein frecher Spruch, der sich für mich als Herzmensch vielleicht erstmal so, so mich so zurückschrecken lässt. Heute genieße ich das richtig und mache einen frechen Spruch zurück. Und ich liebe das Spiel so ein bisschen mit dieser, auf dieser Ebene. Aber früher konnte ich das nicht so richtig einschätzen. Das ist ein Beziehungsangebot. Das ist für mich ist ein Beziehungsangebot, freundlich und nett zu reden und vor allem tiefe Gespräche zu führen. So, aber ja, das habe ich immer nicht so richtig verstanden. So, worauf wollte ich eigentlich raus?
Beziehungsangebot.
Beziehungsangebot, ja, genau, genau. Könnt ihr das vielleicht noch einmal, weil das ist, glaube ich, echt auch Hieroglyphen für andere Stile manchmal. Dieses Beziehungsangebot, ich sag mal so ein bisschen so ein, Pam hat mal beschrieben, so kurz mal das Schwert rausziehen und ganz kurz mal so ins Fechten gehen, so. Könnt ihr das den Nicht-Achtern bitte erklären? Was ist das?
Ich habe irgendwie gerade eher gedacht, ich würde gerne jemanden schubsen, also statt mit dem Schwert. Ich würde gerne lieber so körperlich jemanden so anrempeln und dann schubst er, also. So was, also was man sich so unter einem Playfight vorstellt, das finde ich zum Beispiel, ne, auf der körperlichen Ebene finde ich das total interessant und spannend und aber auch eben auf der mentalen Ebene, so mal ein bisschen so einen frechen Spruch und dann kriegt man wieder einen Spruch zurück, so das finde ich irgendwie, das macht Spaß einfach.
Jetzt musst du aber erklären, warum, weil kannst du erstmal verstehen, dass andere davon total irritiert sein könnten?
Mittlerweile ja.
Ja. Was hat sich geändert? Warum ist es so, warum fühlt sich, du lachst richtig dabei. Man merkt richtig die Energie, wie cool das ist, so ein bisschen zu schubsen, nenne ich es jetzt mal.
Was war die Frage, sorry?
Was ist das Gute daran? Warum findest du das so cool?
Es ist eine Herausforderung, habe ich gerade so gedacht. Ne? Also den anderen so herauszufordern, herausgefordert werden. Andere gehen halt gern bergsteigen und freuen sich, wenn sie oben angekommen sind. So, und also ich finde das irgendwie. Ich mag generell Herausforderungen in meinem Leben.
Es wirkt aber auch so, als wenn es dir Spaß macht.
Ja, absolut.
Ich finde das wichtig. Also beides Bauch, ne? Herausforderung, ne? Ich muss hier anstrengen, vielleicht mich anstrengen, aber andererseits macht schon Spaß. Das Leben wäre furchtbar langweilig, wenn wir nicht ab und zu mal so eine kleine Provokation rausschicken, oder?
Ja, ja.
Pascal.
Muss schon mal sein. Ja, also.
Er holt Tiefluft.
Ja. Ja, also es war für mich ja auch ein total komischer Weg der Erkenntnis, dass ich das mache. Und auch, dass ich das bei anderen gut finde, wenn sie es mit mir machen. Das war irgendwie kein Konzept, was ich vorher so präsent hatte. Mittlerweile weiß ich es ein bisschen besser. Aber es ist natürlich deswegen finde ich das Schwertbild eigentlich ganz gut. Es ist so ein ganz kurzer Kampf, wo man sich gar nicht verletzen will, sondern einfach guckt, sind wir hier auf Augenhöhe? Kannst du das aushalten, wenn ich dich ein bisschen freudig, spaßig gängele? So, und wenn dann halt eine souveräne Antwort beim Gegenüber kommt, dann ist das für mich halt Sicherheit. Und wenn da jemand unter einknickt, dann brauche ich halt mit der Person nicht so viel anfangen. Oder dann denke ich, okay, jetzt muss ich mit dir super vorsichtig umgehen. Das ist anstrengend. Brauche ich nicht, muss ich nicht haben. Und das ist der, glaube ich, der Punkt. Das ist wirklich ein Beziehungsding. Das ist das Angebot. Und ich glaube, man kann sicher sein auch, wenn ich jemanden nicht respektiere oder nicht auf Augenhöhe wähne, dann mache ich das nicht. Auf gar keinen Fall. Das fände ich ganz schlimm. Dann würde ich mich unfassbar hassen, wenn ich das täte. Das ist ein Zeichen von, im ersten Moment, glaube ich, sind wir schon mal hier auf Augenhöhe. Und jetzt teste ich, ob das wirklich so ist. Das ist eigentlich, was da passiert. Zumindest bei mir.
Eigentlich ein Beweis, dass gerade eine, dass die Acht dich als stark empfindet, ne?
Voll.
Ich habe da so ein schönes, ich hab tatsächlich ein Live-Beispiel, das war für mich so bezeichnend, auch für mich selbst. Ich saß, rechts neben mir saß eine 4 beim Essen im Seminar und links neben mir saß eine 8. Und dann greift die 8 so über mich drüber und nimmt so einen Schlüsselanhänger von der 4. Und die 4 hatte so eine, es war so ein kleines Plüschtier, das da so dran war, ne? Und dann guckt er das so an und fängt so an, so einen kleinen Spruch, ne? So ein witziges Kommentar über den Plüsch. Und die 4 hat noch so freundlich, war noch ein bisschen freundlich. Dann noch so ein zweites, dann noch so ein drittes. Und du hast richtig gemerkt, die Stimmung bei der 4 kippt. Oh, jetzt fühlt sie sich so, als will der mich hier dumm anmachen? Was ist das jetzt gerade? Und ich habe dann einfach nur gesagt, darf ich kurz übersetzen, das ist ein Beziehungsangebot einer 8. Und sie so, ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, und dann haben die richtig gelacht miteinander. Mhm. Das wurde dann richtig lustig. Aber sie musste erst verstehen, hä, der will ja gar nichts Böses von mir.
Mhm. Ja, wollen wir auch nicht.
Ja, aber ich würde noch ergänzen, dass vorhin ist mal dieses Wort hochsensibel gefallen. Ne? Also ich als gut erzogene 8, ich würde das sofort merken, wenn das nicht gut ankommt und würde das Dingchen wieder zurücklegen und mich sofort zurückziehen, so von wegen, oh Gott, das war falsch.
Ich habe was falsch gemacht. Ruckzuck, ruckzuck. Ja. Wir hören den Impuls, die Linie zu 5 geht sehr schnell manchmal, ne? Der ist gut ausgefahren, der ist richtig schön gut durchgängig. Wie sagt man, wenn eine Straße schnell befahren werden kann?
Autobahn.
Ja, der Autobahn ist schon gut. Ja, immer parat. Ne?
So ein kleines bisschen, ich finde das eine schöne Überleitung. Was sind so typische Beschwerden, die ihr an andere Menschen habt, so die euch immer mal wieder in eurem Leben begegnen?
Also wenn ich es jetzt so gemein formulieren würde, wäre es so der Satz, stell dich nicht so an. Also dass ich oft so innerlich den Satz an jemanden richte von, jetzt stell dich nicht so an. Ne? So schwer ist es nicht, du kriegst es schon hin, so schlimm ist es nicht. Ne? Also der Wunsch von wegen, komm, sei stark, komm in deine Stärke, positiv ausgedrückt, ne, wäre das halt der Wunsch von, richte dich auf, mach doch dein Ding, lass dich nicht so unterkriegen. Ja.
Übernimm mal die Verantwortung.
Genau.
Pascal, welche Beschwerden hast du so?
Ja, das auf jeden Fall auch. Ich habe auch wirklich, merke ich immer wieder oft ein Problem, auch wenn ich jemanden als oder das Verhalten einer Person als dumm empfinde. Das habe ich sehr häufig und höre ich auch von anderen Achtern gar nicht so selten. Und
Warte, bleib mal kurz da.
Ja.
Was ist dumm? Also was erlebst du, als dass dieses Urteil fällt?
Ein Beispiel, ne?
Ja, dumm ist der Dummes tut. Also es geht nicht um Allgemeinwissensabfrage, sondern darum, ob das, was jemand macht, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Ob das zum Ziel führt.
Ob das richtig ist oder nicht, ob das einen irgendwo hinführt. Und ja. Ich kann das nicht gut haben, wenn jemand immer die gleichen, so im Kreislauf von immer wieder gleich wiederkehrenden, so auf der Arbeit gibt es Leute, die in so einem wiederkehrenden Mustern feststecken. Andere Ergebnisse erwarten, die aber natürlich nicht kommen können, weil sie nicht bereit sind, sich im Verhalten zu verändern. Das ärgert mich total. So, das wäre auch ein Vorwurf. Und damit einhergehend ist dann auch der Vorwurf, der in mir so schnell hochkommt, die Person gibt sich keine Mühe. Das habe ich dann schnell. Ja.
Gibt sich keine Mühe.
Ja.
Und den Vorwurf machst du auch, weil du dir immer Mühe gibst?
Exakt, ja.
Ja, ja.
Also ich gehe auch davon aus, dass alle anderen das machen, aber das ist dann für mich sozusagen der Beweis, dass die sich keine Mühe geben oder nicht genug. Und oder nicht in der Lage sind, das in die richtige Bahn zu lenken. Eins von diesen Sachen. Ja, das habe ich sehr schnell.
Sich keine Mühe. Ist das das Gleiche wie übernimmt nicht die Verantwortung?
Also vielleicht nicht das Gleiche, aber es geht in die gleiche Richtung, ja.
Pascal ist noch nicht ganz so sicher.
Ich würde schon nochmal sagen, das kann ich unterscheiden. Man kann sozusagen nicht die Verantwortung tragen für irgendwas und sich trotzdem Mühe geben. Also was ich damit meine, ist, dass die Person es mit der Sache gut meint, die sie da tut. Das geht mit oder ohne Verantwortung.
Oh ja, wir müssen, wichtiges Thema. Ja. Wir müssen unbedingt noch über gute Intention sprechen. Das hätte ich fast vergessen. Das wäre katastrophal, wenn wir das nicht erwähnt hätten. Bitte, also warum, ihr wisst genau, warum ich das so hervorheben will. Ich fange mal bei dir, Pascal, an. Warum finde ich die gute Intention für euch zu erwähnen so wichtig?
Naja, es geht grundsätzlich darum, meiner Grundlebensstrategie Dinge gut und richtig zu machen, weil das, was ich tue, ist auch das, was ich bin. So ist diese Grundverknüpfung. So, ich darf lernen, dass das nicht immer stimmen muss. So. Aber so nehme ich die Welt irgendwie wahr. Und dementsprechend gebe ich mir bei allem, was ich tue, Mühe. So, und habe eine gute Intention, auch wenn ich Kritik übe, auch wenn ich, also selbst mein Rückzug ist eine gute Intention, weil ich für die Person nicht zu viel sein möchte. Also in irgendwie allem habe ich eine gute Intention. Und es schmerzt, wenn meine gute Intention nicht gesehen wird. Es schmerzt mich aber auch, wenn ich meine zu erkennen, dass mein Gegenüber keine gute Intention hat mit dem, was sie tut. Ja.
Danke, danke. Isabel, wie ist es für dich? Gute Intention.
Ja. Ich habe auch irgendwie so kurz, während wir hier so gesprochen haben, so gemerkt, wie dann so der Gedanke in mir gewachsen ist von, ich finde es irgendwie wichtig, nochmal zu betonen, dass wir über innere Prozesse hier ja sprechen, die wir ja extra nicht nach außen geben. Also da habe ich jetzt schon während unseres Gesprächs auf der Metaebene gemerkt, dass da wichtig ist, dass bei allen, die jetzt hier zuhören, die gute Intention rüberkommen, dass wenn ich in mir so den Gedanken wahrnehme, jetzt stell dich nicht so an, dass ich das Leuten nicht sagen würde, ne, weil ich jemanden nicht verletzen will, weil das ist mir so wichtig, dass Menschen sehen, dass ich eine gute Intention habe, also dass ich halt eben nicht niemals absichtlich jemandem wehtun würde. Vielleicht mache ich das, weil ich irgendwie so Holter die Polter irgendwie was raushaue, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Aber dass es mir so ganz, ganz wichtig ist, dass ich das gut mit Menschen meine und es mir so wichtig, dass das gesehen wird, weil sonst tut das so weh, wenn ich da irgendwie falsch wahrgenommen werde.
Also das ist wirklich was ich auch gelernt habe und es ist fast immer auch eigentlich immer eine Antwort da. Also wenn ich eine 8 frage, egal wie herausfordernd gerade das ist, was gerade auf mich zugekommen ist, was ist eigentlich deine Intention dahinter, deine gute Intention dahinter? Es gibt eigentlich immer eine Antwort. Also das ist wirklich echt, finde ich, sehr gut zu berücksichtigen, einfach zu wissen, diese ganze Verantwortung, die ihr tragt für Menschen und für Beziehungen und für Teams und was ihr tut, euer Handeln und so, es ist eigentlich für eine gute Intention, auch wenn man sie nicht immer, ne, dieser Teil ist jetzt auch nicht so, dass ihr den auf der Zunge tragt, aber es ist irgendwie da.
Ja, das hat mir auch total geholfen, auch ich im Umgang mit anderen Achtern, da genau hinzugucken, davon auszugehen, naja, die haben ja auch auf jeden Fall eine gute Intention, lass mal auf die Suche gehen, was das ist, und das ist überraschend, was dann am Ende bei rauskommt. Und das sind ganz häufig Menschen, die auch, wie ich, manchmal nicht so gut in der Lage sind, in der Situation das zu sagen, was sie eigentlich meinen. So. Aber wenn man dann dranbleibt und interessiert bleibt, dann rauszufinden, was eigentlich gerade der Punkt ist, und dann denkt man sich, ah, interessant. Guter Punkt eigentlich, haben wir alle gar nicht dran gedacht. So. Das ist dann jetzt oft die Erfahrung.
Generell im Leben, im Umgang mit anderen Menschen hat mir das so geholfen. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, der mich so in die Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat, dass es mir so wichtig war, bei anderen die gute Intention zu erkennen oder zu verstehen, warum handeln Menschen so, wie sie handeln, damit ich die halt eben nicht mehr als mein Feind, nicht mehr als gegen mich interpretieren muss.
Ja.
Das heißt, du hast erkannt, dass das häufig bei dir so eine Art, ich bringe dir jetzt das Wort Urteil, dass du häufig so ein Urteil in dir hattet über andere Menschen?
Mhm, ja. Und es war, ich habe vor allem auch diese Sehnsucht gespürt, doch zu verstehen, warum der andere das macht. Also ich habe immer schon diese Sehnsucht in mir getragen, du hast doch einen guten Grund, warum du jetzt so gemein bist, oder? Bitte, bitte hab einen guten Grund, warum du das machst. So.
Ah ja, ja. Mhm. Faszinierend, ne? Wie man das selber, also diese Grundlebensstrategie, wie ist es für euch in dieser Welt zu erkennen, es gibt 9 so unterschiedliche Grundlebensstrategien. Wie ist es für euch, das zu erkennen, einfach, wow, da könnten 8 andere richtig gute Möglichkeiten sein, etwas zu tun, was vielleicht auch gut wäre. Wie ist das für euch?
Also erstmal ist es erleichternd zu sehen, dass andere Menschen halt anders sind, weil sie einfach eine andere Struktur haben und nicht, weil sie besser oder schlechter sind als ich. Und dann gibt es natürlich so, das, also was für uns der Entwicklungsweg ist, ist ja halt mehr so das ganze Bild zu sehen, ne? Also nicht mehr nur meine Wahrheit, sondern auch die Wahrheit der anderen zuzulassen. Und das, gerade die Arbeit mit dem Enneagramm hilft mir voll auf diesem Entwicklungsweg, auch die anderen Perspektiven zu akzeptieren, ne? Mich in andere hineinzuversetzen, deren Perspektive zu sehen, deren Wahrheit zu akzeptieren.
Also bei mir war es ähnlich, wobei ich, wenn ich ehrlich bin, erstmal für mich erstmal ein Schock, überhaupt eine 8 zu sein. Ich bin relativ schnell abgeschüttelt und habe dann das auch gut annehmen können. Aber in diese verschiedenen Wahrnehmungen auf die Welt, wenn ich, glaube ich, ganz ehrlich mit mir selber bin, fand ich erstmal blöd. Also sehr spannend und so, dass ich dranbleiben wollte und interessant, aber dann halt zu erkennen, dass meine eigene Wahrnehmung halt nicht die ultimative Wahrheit ist, ist schon irgendwie erstmal doof. Also das war erstmal blöd. Weil es war ja sehr einfach vorher zu sagen, okay, hier war ich doof oder hier waren die anderen doof und dazwischen gab es halt nichts. So, natürlich gibt es Graubereiche im Leben und in Themen, das ist alles klar. Ich habe nicht zu allem super klare Meinung. So wird das, glaube ich, oft als auch fehlverstanden. Aber ich wusste schon, was richtig ist und was falsch ist. So. Und diese Frage wird halt immer irrelevanter, je mehr ich einsteige und je mehr ich erkenne, wie anders andere ticken und wie die Welt funktioniert und die Wahrnehmung von anderen. Und ja, das nimmt mir so ein bisschen die Einfachheit in meinem Urteil über das Sein. So, so auch anstrengend manchmal.
Welcome to the world of chaos.
Ja. Ist halt auch anstrengend manchmal, ne?
Ja,
also
ja.
Bereichernd auf jeden Fall.
Ja.
Und wenn man das für sich annehmen kann, macht es auch durchaus, bringt es Erleichterung mit sich, wie Isabel gesagt. Aber es ist auch oftmals einfach. Ich würde gerne wie früher sagen, ja, das ist der halt blöd. Ende der Diskussion. Und dann kann ich mit meinem Tag weitermachen, aber das funktioniert einfach nicht mehr so richtig. Ist auch besser so, aber es war halt auch schön einfach manchmal.
Ja, ja. Der Schwarz-Weiß-Denk ist durcheinander gekommen.
Mhm.
Und die rechthaberisch sein funktioniert nicht mehr so ganz gut, ne?
Ja.
Ja, ja, würde ich gerne die letzte Frage noch stellen. Was haben wir noch nicht gesagt? Was sollen andere noch über dich, über Stil 8 wissen in Beziehung, was dir noch wichtig wäre?
Ich finde auch das Thema Verantwortung ganz wichtig.
Dann bitte sag was dazu.
Also, das ist natürlich ein sehr entscheidendes Thema. Ich brauche in Beziehung, dass Leute für sich selbst Verantwortung übernehmen können. So, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und dass sie nicht versuchen, für mich welche abzunehmen. Das gehört auch dazu. Und gleichzeitig ist es interessant, dass ich auch bemerke, wenn ich so jemanden habe, wo ich den Eindruck habe, der ist mal mindestens auf Augenhöhe mit mir und ich kann mich da drauf verlassen, dann mache ich selber ein bisschen so Verantwortungsurlaub und lasse die Person machen und verlasse so mein eigenes Verantwortungsbewusstsein. Das passiert auch manchmal, aber wirklich nur bei Leuten, die sehr eng mit mir sind und wo ich wirklich den Eindruck habe, die Person kann das richtig gut. Aber in der Regel ist es so, dass ich mir wünsche vom Gegenüber, bitte übernimm für dich selber Verantwortung. Ich bin da für dich auf jeden Fall, aber du bist schon selber verantwortlich für dein Wohlbefinden und bitte drück das nicht mir auf.
Also dazu gehört wahrscheinlich dann auch sowas wie, frag mich nicht wegen jeder Kleinigkeit Entscheidungen, ne? Triff auch selber, ne? Was willst du nicht? So.
Ja, vor allem das Letzte, ne? Also das, also wir neigen ja vielleicht dazu, auch viel Raum einzunehmen mit unserem Bestimmen. Also ich bestimme, was wir machen und so, ich mache, was ich will. Weil ich habe kein Problem damit, meine Bedürfnisse in eine Beziehung reinzugeben. Und dann wünsche ich mir aber auch einen Gegenüber, der genauso Raum einnimmt und sagt so, ich will aber was anderes, damit wir dann einen guten Kompromiss finden können. Ich finde es ganz schlimm, wenn sich jemand zu sehr mir anpasst und wir dann immer nur das machen, was ich will. Es braucht schon ein starkes Gegenüber, der seine starke Meinung vertritt, damit wir dann auch wirklich einen Kompromiss finden können, genau aufeinander zugehen können und nicht einfach nur so, ja, okay, wir machen, wie du sagst.
Aber das ist wieder ein bisschen self-fulfilling prophecy, ne? Weil andere Grundlebensstrategien haben eventuell Respekt davor, wenn man 10-mal was angeboten hat und man merkt so, oh nee, das finde ich aber scheiße oder ne, irgendein bisschen flapsiger Kommentar dazu. Dann denkt man mir, okay, also ein 11. Mal biete ich es jetzt einfach nicht mehr an, dann machen wir jetzt einfach nur noch, was du sagst. Also es kann auch da wieder ein bisschen self-fulfilling prophecy werden.
Ja. Da müssen wir
und
auch.
Das kann man überprüfen. Das kann man überprüfen. Man kann die Frage stellen, ne? Und ich finde, man muss sagen können, ich weiß nicht, wie es gerade geht. Kannst du mich ein bisschen unterstützen, im Gang zu kommen? Oder kannst du mir sagen, was war der erste Schritt? So etwas müssen die anderen an Erlaubnis von euch bekommen, damit ihr nicht nur eure Erwartungshaltungsübung auch an Beschwerde, Erwartungshaltung, und die haben es zu erfüllen. Die haben keinen Plan, was du in deinem Kopf hast. Das ist auch ein Thema, die ich oft begegne. Ne? Ihr habt hohe Erwartungen oft, haben die aber nicht ausgesprochen, nicht detailliert ausgesprochen. Und die anderen haben keine Ahnung, was du in deinem Kopf hast. Und begegnen nur dieses, oh, wir haben irgendeine Erwartung nicht erfüllt. Wir wussten aber nichts davon. Könnt ihr damit was anfangen?
Absolut. Also das hat auch wieder was mit der Verlässlichkeit zu tun. Ne? Also eigene Bedürfnisse würde ich eher nicht kommunizieren, auch wenn ich erwarte, dass sie erfüllt werden, weil es verletzlich ist, Bedürfnisse zu haben. Und auch andersrum, der andere Punkt ist, ich nehme das, was ich kann, ganz oft nicht als Stärke wahr, sondern als Baseline. So, ich kann halt gut organisieren und planen. Warum? Also dann müssen das ja andere können, weil ich nehme mich nicht als, ich kann das gut wahr, sondern ich nehme das wahr wie, das, so kann ich das, also ist das die Baseline. Und dann da halt wieder so zurückzurudern, ach so, nee, okay, die können das nicht so gut, dafür kann ich andere Sachen nicht so gut, die können die dann besser. Ah ja, dann sind wir wieder dabei, so das gesamte Bild zu sehen, ne?
Ja, und ich maße mir auch ein bisschen an, dass ich bei anderen gut spüren kann, was die gerade brauchen. Das stimmt natürlich nicht immer, aber nicht allzu selten. Und ich glaube, da ist so der innere Wunsch, dass das andere das auch bei mir können. So, dass ich es gar nicht erst sagen muss, sondern dass sie es einfach merken, sehen, spüren, wie auch immer. Das ist auch wieder so eine ungerechte Haltung, mit der ich dann anderen gegenüber unterwegs bin.
Also ich kenne dieses Thema mit Erwartung wirklich nur seit 20 Jahren vielleicht. Und ich habe es am Anfang selber nicht wirklich begreifen können. Gut, das ist ja Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, Erwartungen sind Gewalt. Na, da bin ich es zum ersten Mal begegnen. Und ich sag so oft inzwischen in bestimmten Situationen, ach, das hast du, es ist nicht passiert, du hättest es gerne gehabt. Hast du es ausgesprochen? Und ja, das muss man, die typische Antwort, das muss man doch nicht aussprechen. Das weiß man doch. Und ich denke, na?
Na? Diesen Satz habe ich, glaube ich, so oft gedacht wie fast keinen anderen in meinem Leben. Das weiß man doch. Das ist natürlich Quatsch, aber das, ich habe ja meinen Eindruck, wie Dinge zu laufen haben. Und
ich kann dir versprechen, dass du in, also ich sag mal, 80% der Fälle werden die es wahrscheinlich nicht wissen, wenn du es nicht.
Ich glaube, es sind noch mehr, deutlich mehr.
Oder noch mehr, ja. Danke, Pascal. Ja. Danke, Pascal. Ja, ja, wir haben alle unsere Lernfelder, ne?
Ja, vielen Dank. Ich, wie ihr wisst, ich könnte noch hunderttausende Fragen stellen. Wir sind jetzt schon ziemlich lang.
Wir können stundenlang.
Wirklich, also, aber ich glaube, es war auch in dem Fall freut es mich auch tatsächlich ein bisschen länger zu sein, weil einfach so viele Missverständnisse aus meiner Sicht in diesem Stil 8 stecken. Jeder kann sein Fett wegkriegen, ne? Die Dreier sind auch oft nicht so schön nett beschrieben und die Vierer manchmal nicht. Und also es gibt schon so Stile, die Sechser sind auch, also es gibt, die Einser sind immer kritisch. Jeder hat schon so seine Klischees, aber ich finde, die Achter sind oft ein bisschen, ja, wir haben es, glaube ich,
ungerecht beschrieben.
Geklärt, dass es wirklich eine andere Welt ist. Ja, wenn du als Zuhörer, Zuhörerin vielleicht für dich das reflektieren willst, vertiefen willst, vielleicht sogar, das kann ich mir sogar vorstellen, jetzt mehr Menschen, die zuhören, mehr Fragezeichen zu ihrem eigenen Enneagramm-Stil haben, dann wir haben eine Enneagramm-Einführung, die kann ich nur empfehlen. Enneagramm-Einführung heißt, wir haben einen Videokurs und dann 2 Live-Webinare, also 3 Schritte, und in diesen Live-Webinaren machen wir einfach 1 Stunde pro Webinar, wo wir uns einfach austauschen, Sachen differenzieren, vertiefen, Übungen und so weiter. Also man kommt schön rein. Und dann gibt es das Beziehungsseminar, das ist Ende August dieses Jahr. Und da geht es um Beziehungen allgemein. Man kann alleine kommen. Man spricht auch eben, reflektiert sich zum Abwehrmechanismus seines eigenen Stils. Und dann gibt es ein neues Seminar im November. Das ist für Paare. Da geht es um Partnerschaft und um Sexualität und wie diese sensiblen Punkte, die man manchmal sogar jetzt in dieser Episode so ein kleines bisschen schon gehört hat, wie die sich tatsächlich in der Partnerschaft teilweise verhärten, sodass man irgendwie aneinander vorbeiredet und gar nicht mehr wirklich miteinander redet. Und das ist ein sehr schönes Seminar.
In Partnerschaften entwickeln sich Partnerschaftsdynamiken,
ja,
die Grundlebensstrategie, genau
selbsterfüllende Prophezeiung.
Diese selbsterfüllende Prophezeiung dienen, und irgendwann sind wir in so einer Art Gefängnis. Wir können uns nur innerhalb dieser Beziehungsdynamiken bewegen. Es gibt keinen Ausgang, bis wir Erkenntnisse gewinnen. Oft hat es was mit dieser Kompetenzentwicklungsfeld, die wir heute angesprochen haben. Aber es ist, diese Beziehungsdynamiken sind ein Gefängnis. Da passiert nichts Neues. Es wird sehr langweilig in Beziehung. Und diese Lebendigkeit muss woanders gelebt werden, weil es kann da nicht mehr passieren. Es gibt nur diese Art Dynamiken, mit die Einladung, die Antworten, die Spielchen, die Rollen. Und wir empfehlen, wir sind große Verfechter für Beziehungsarbeit, und wir empfehlen, dass ihr diese für euch kennenlernt. Es ist nicht Schuld und es ist nicht Schlechtes. Das muss man noch betonen. Jeder hat das. Wir alle sind ein bisschen auferlegen, dieses Thema, dass wir unsere Biografie und Enneagrammstil mitbringen. Und wir entwickeln diese Dynamiken in Beziehung. Aber es ist wichtig, die zu erkennen und auszusteigen. Bitte.
Und die werden wir im November definitiv eben in Partnerschaft untersuchen und vertiefen und hoffentlich verständlich machen, sodass man wirklich diese Lebendigkeit mindestens wiedererleben kann, wenn nicht vertiefen kann. Ja, vielen Dank nochmal, Isabel und Pascal.
Danke, dass wir da sein durften.
Dankeschön, ja.
Danke euch beiden, dass ihr Zeit genommen habt. Ich weiß, dass ihr beschäftigt ein Leben habt und ich wertschätze das sehr. Danke. Und danke, Philipp, nochmal. Das hast du wieder sehr schön durchstrukturiert und moderiert.
Ja, danke. Dann tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.